Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Und ich musste letztens sogar an euch denken. Wir waren vor einer Woche auf einer Hochzeit gewesen in Füssen, also in den schönen Bergen. Und da musste ich an die Ü20-Freizeit denken, bei der ich letztes Jahr mit Christian dabei sein konnte. Das war echt eine geniale Zeit, wo wir über das Buch Prediger nachdenken konnten. Und das ist bei uns wirklich hängen geblieben als eine auch für uns sehr erquickende Zeit. Und wir haben das sehr genossen. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, schon heute wieder herzukommen. Auch wenn das ziemlich spontan war, Daniel hat mich angerufen, vor 3,5 Wochen war es, glaube ich, da war ich gerade am Strand in Kroatien. Und Holterdiepolter, kannst du zusagen, in 3,5 Wochen brauchen wir noch einen Prediger. Und ich habe gesagt, ich mache das und freue mich aber, wie gesagt, hier zu sein. Ihr seid ja im ersten Petrus unterwegs schon seit einigen Wochen und ich konnte mir jetzt nicht die ganze Predigtreihe nachschauen, aber so ein, zwei Mal habe ich schon versucht reinzuschauen, was Daniel euch so erzählt hat, ob das alles passt. Aber es war alles hervorragend, was er gesagt hat. Genau, und jetzt seid ihr, so wenn ich richtig bin, im 5. Kapitel angekommen und wir wollen uns die ersten 5 Verse aus diesem Kapitel anschauen. Und es ist ja schon angeklungen, es geht dabei um Hirten und ich möchte dieses Bild eines Hirten einfach mal hier über die Predigt stellen und das durch die Predigt irgendwie durchziehen, weil ich das so passend finde. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen du von einem Hirten hast. Also es gibt ja so eine romantische Vorstellung, wie man das so auf Gemälden oder von Gemälden kennt, wenn Jesus als Hirte dargestellt wird in so einer romantischen Gegend. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, so noch der Morgentau, der irgendwo auf dem Gras hängt und die Schafe weiden alle ganz friedlich. Und also da möchte doch jeder Hirte sein, oder? Also bei so einem Bild kann sich das, glaube ich, jeder vorstellen. Jetzt ist es so, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin und ich habe es tatsächlich noch erlebt, dass jedes Jahr so ein Schäfer mit seinen Schafen dort angekommen ist. Das war für uns als Kinder trotzdem cool, das mitzukriegen, wie der dort seinen Zaun aufstellt, wie die Schäferhunde rumrennen und so. Aber da ist die Romantik schon so ein bisschen abgefallen, weil man hat mitgekriegt, hey, der pennt ja dort in so einem Bauwagen, in so einem alten. Und so richtig gemütlich kann das ja nicht sein. Der muss sich die ganze Nacht dort kümmern, ständig immer wieder gucken, ob seine Schafe noch da sind. Und da hat man schon mitgekriegt, das ist ein sehr anstrengender und unromantischer Job und das quasi in der heutigen Neuzeit. Umso krasser muss das damals gewesen sein, ne? Also wenn wir das lesen, auch von den Hirten, die zu Jesu Geburt da sind, die haben auf dem Feld geschlafen, sich so nah wie möglich ans Feuer gekuschelt, weil es so kalt war. Die haben gestunken, die waren eigentlich so am Rande der Gesellschaft. Also Hirte sein ist nicht unbedingt was Erstrebenswertes. Trotzdem geht es heute um Hirten und zwar um die Hirten der Gemeinde. Und ich möchte am Anfang einfach mal diese 5 Verse, um die es heute geht, am Stück vorlesen. Dort schreibt der Apostel Petrus: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbart worden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Petrus geht es in diesem ganzen Brief um Leute, die in einer schwierigen Situation stecken, die in Verfolgung stecken. Und er spricht besonders die Gemeinden an, die das damals erlebt haben. Und ich finde das so wunderbar, wie Petrus das immer wieder aus so einer persönlichen Perspektive tut. Er tut das nicht über die Köpfe hinweg. Er sagt nicht, hey, ich weiß alles besser, ich bin von Jesus als der Fels bestimmt und ich gehe durch jedes Unheil, ohne einen Kratzer abzubekommen, sondern er stellt sich so mit in diese Leiden hinein. Und das macht er auch hier wieder. Es wird persönlich am Anfang. Er sagt, die Ältesten unter euch nun ermahne ich. Ermahnen ist jetzt meistens was, was man nicht so gern hat, ne? Also ich wäre ungern ermahnt, bin das noch nie gern, oder mir ist das noch nie leicht gefallen, ermahnt zu werden, ob das von meinen Eltern war oder später von meinen Lehrern. Und erst recht in der Gemeinde hat es immer oft so ein, was will die mir jetzt sagen? Aber es ist unheimlich wichtig, weil nur durch Ermahnung werden wir manchmal wieder wach gemacht, sehen Dinge, wo wir vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind und können Sachen korrigieren. Und genauso sieht das Petrus her. Er möchte gerade die Ältesten, die Leiter der Gemeinde damals, ermahnen. Er will sie machen und auf Sachen hinweisen, die wichtig sind. Und er macht das, wie gesagt, nicht über ihre Köpfe hinweg, sondern er schreibt, ich, der Mitälteste. Also er sagt, hey, ich kenne eure Situation. Erstens kenne ich die Probleme, mit denen ihr euch rumschlagen müsst. Ich habe genauso mit Gemeindemitgliedern zu kämpfen, die nicht genau das machen, was in der Bibel steht, die manchmal ganz schön komisch sind. Ich weiß, in Bayreuth gibt es keine komischen Leute, aber in anderen Gemeinden gibt es das auf jeden Fall. Also bei uns in Lengenfeld auf jeden Fall. Und er ermahnt sie und sagt, hey, mit denen habe ich auch zu tun. Ich bin vielleicht selber manchmal komisch und andere müssen mich zurechtweisen. Kennen wir ja auch aus der Bibel, dass Paulus mal zu Petrus kommen muss und dann auf den Tisch hauen muss und sagen muss, hey, so geht's nicht weiter. Also er sagt, ich bin da genauso wie ihr. Ich brauche auch mal so einen Wachmacher, ich muss auch mal ermahnt werden und ich kenne eure Probleme. Und was für Petrus vielleicht sogar noch wichtiger ist, und dass er Zeuge der Leiden des Christus ist. Also Petrus ist Augenzeuge von dem, was er da erzählt über Jesus. Und ich liebe den ersten Petrusbrief so sehr, weil er sich immer wieder aufs Evangelium, weil er sich immer wieder auf Jesus bezieht und erklärt, warum wir manche Dinge machen sollen, weil Jesus für uns gestorben ist. Also er macht es nicht im luftleeren Raum, sondern er bezieht es immer wieder auf Christus. Und auch hier sagt er wieder, hey, ich bin Zeugen der Leiden des Christus gewesen. Also einmal Augenzeuge von dem, was Jesus angetan worden ist und was er für uns auf sich genommen hat. Aber auf der anderen Seite ist er auch Zeuge der Leiden Christi, weil er sie selber durchgemacht hat. Auch er ist vom Hohen Rat geladen worden, er ist dort geschlagen worden, er ist verfolgt worden. Also auch er hat Leiden auf sich genommen für Christus. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert hier, was die Leiden des Christus angeht. Und auch er ist Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Also auch er hat diese Ewigkeitsperspektive, die gerade in den ersten Kapiteln des ersten Petrusbriefs so durchscheint. Diese Sehnsucht, ich möchte dieses Erbe antreten, was Gott da für mich bereithält. Ich möchte dorthin kommen. Diese Perspektive hat Petrus und dort will er hin. Da ist er Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Also er hat eine Perspektive, dass dieses Leid, in dem die Gemeinden damals gesteckt haben, nicht das ist, wo sie stecken bleiben, sondern es geht darüber hinaus. Und wenn wir jetzt in Vers 2 weiterlesen, dann gibt er ganz konkrete Weisungen an die Ältesten, was sie tun sollen oder wie sie sich verhalten sollen, wie sie Gemeinde leiten sollen. Und dort fängt er an, hütet die Herde Gottes. Also da haben wir dieses Hirtenbild, ne? Sie sollen das machen, wie Hirten ihre Schafe weiden. So sollen sie sich mit vollem Einsatz um die Herde kümmern. Und jetzt wird es spannend, die bei euch ist. Das ist so ein wichtiger Punkt, der vielleicht der ein oder andere, der irgendwo in Leitungsverantwortung steht, vergisst. Es geht um die Schafe vor Ort. Und man muss sich nicht um die Probleme der Welt in erster Linie kümmern, sondern um die Leute, die einem anbefohlen sind. Also wenn du einen Gebetskreis leitest, dann ist die Kinderstunde nicht der Bereich, wo du die ganze Zeit drüber nachdenken sollst. Oder wenn du für die Gemeinde hier in Bayreuth zuständig bist, dann ist nicht die Kirche in Deutschland dein primäres Ziel, da Veränderungen reinzubringen, sondern du bist in erster Linie für die verantwortlich, die Gott dir zugeteilt hat. Und dafür alle. Da kannst du nicht aussortieren, oh, um das Schaf, da kümmere ich mich gerne. Das ist so ein richtiger das ist so ein Prachtschaf, das bringt Leistung und das ist top. Und das andere, die Schwachen, die Nervigen, die immer wieder ausbüchsen, die sortieren wir mal schnell an die Seite und die können sich die anderen kümmern. Nein, um die Herde, die dir anvertraut worden ist, um die sollst du dich kümmern. Und ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung, ich war jetzt die letzten 5 Jahre Jugendleiter bei uns in der Gemeinde und auch ich hatte echt gute Schafe und auch ich hatte Schafe, wo ich gedacht habe, danke Gott, dass du mir das zutraust. Und Petrus sagt jetzt weiter, das Ganze soll nicht aus Zwang geschehen. Also wenn du Verantwortung gerade für eine Gemeinde übernimmst, wenn du Ältester bist, also es geht heute primär um die Ältesten, aber du kannst ja auch, wenn du jetzt nicht Ältester bist, davon Prinzipien mitnehmen. Ne? Auch für deine Mitarbeit sind es gute Prinzipien, die du übernehmen kannst. Du solltest Aufgaben in der Gemeinde niemals aus Zwang übernehmen. Und das nicht machen, weil es keinen anderen gibt, der das macht. Na, dann mache ich es halt. Ne? Findet sich sowieso niemand. Oft ist es ja so eine Einstellung, die uns in irgendeine Mitarbeit drängt oder zwingt. Petrus macht deutlich, nicht aus Zwang soll das passieren, sondern freiwillig. Aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu den Menschen sollen wir die Herde Gottes hüten, wenn das deine Aufgabe ist. Sollst du deine Mitarbeit sehen? Sollst du Sachen in der Gemeinde machen? Und nicht als jemand, der sagt, ja, ich muss es halt machen. Irgendjemand muss die Klos putzen. Ne? Das ist ja auch so eine beliebte Aufgabe in der Gemeinde. Auch das soll freiwillig und nicht aus Zwang passieren. Also Gemeindeleiten ist eine freiwillige Angelegenheit. Und das Zweite ist, das Ganze soll gottgemäß stattfinden. Also das Ganze ist für Gott und nach Gottes Maßstäben. Gemeindeleiten ist für Gott. Und Petrus stellt gleich den zweiten Punkt hinten an, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Also Gemeindeleiten ist in erster Linie nicht für dich oder eine Mitarbeit in der Gemeinde. Ist in erster Linie nicht für mich, sondern ist für Gott. Es geht nicht darum, irgendeine Machtposition irgendwie einzunehmen und über die Gemeinde zu herrschen, das kommt dann später noch, sondern es geht darum, einen Dienst für Gott zu tun, sich für ihn einzusetzen und für die Leute, die einem anvertraut sind. Heißt das jetzt, dass das Ganze nicht Spaß machen darf und dass ich das nicht anstreben soll? Doch auf jeden Fall. Das sagt uns die Bibel auch immer wieder. Also der ein Ältestenamt anstrebt, der strebt was Gutes an. Also man darf das wollen, man darf Gemeinde leiten wollen, das wäre ja schrecklich, sonst würde ja der erste Punkt irgendwie wegfallen. Dann wäre das ja nie freiwillig, sondern man müsste sich das irgendwie immer überstülpen lassen. Nein, es soll da eine Leidenschaft für da sein. Man soll es aber mit dieser Leidenschaft in erster Linie für Gott tun. Und ich glaube, das gibt es immer wieder, dass sich Leute an Gemeinde bereichern wollen. Ne? Gerade, klar, Gemeinde hat auch mit Geld zu tun gehabt, hat es damals auch schon. Deswegen auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Wenn du nur an Gemeinde bist, um irgendwie die Gemeindekasse an dich zu reißen oder irgendwie über die Gemeinde gewisse Dinge abzurechnen, dann ist das falsch. Oder wenn du dadurch dein Ansehen irgendwie vergrößern willst, dann ist das total falsch. Sondern wir sollen das Ganze bereitwillig mit Leidenschaft tun, das, was wir für Gott, was wir für die Gemeinde tun. Und Vers 3, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Also du sollst nicht den Boss raushängen lassen in Gemeinde, egal wo du bist, und auch nicht als Ältester. Du sollst nicht hier mit breit geschwellter Brust reinkommen und sagen, ich habe hier das Sagen und ihr habt alle euch wegzuducken. Auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, dass Älteste nicht mal eine Ansage machen müssen. Also es gibt durchaus Situationen, wenn die Schafe verrückt spielen, wo das wichtig ist, dass Älteste eingreifen. Es ist auch manchmal wichtig, dass Älteste zu einem nach Hause kommen und sagen, wir haben da gehört, es gibt Probleme zu Hause. Wie schaut das aus? Also sie sollen für ihren Bereich sorgen, aber mit der nötigen Liebe und Einfühlungsvermögen und nicht von oben herab. Genau wie Petrus das hier auch als Beispiel vorgibt. Ne? Er sagt erstmal, hey, ich kenne eure Situation, ich bin mit euch in dieser Situation und deswegen kann ich euch verstehen und möchte da sensibel rangehen. Aber auf dieser Basis ermahne ich euch jetzt. Genauso sollen das Älteste auch tun. Und sie sollen Vorbilder sein für die Herde. Also Älteste sollen keine perfekten Christen sein, weil die gibt es nicht. Fehlerlose Leute gibt es Gott sei Dank in unseren Gemeinden nicht, sondern wir sind alle Sünder, die Gnade Gottes brauchen. Aber Älteste sollen trotzdem vornweg gehen. Sie sollen dafür bekannt sein, dass sie im Gebet sind. Sie sollen dafür bekannt sein, dass sie in Gottes Wort zu Hause sind. Sie sollen dafür bekannt sein, Menschen zu lieben. Sie sollen dafür bekannt sein, eine Sehnsucht zu haben, dass Menschen Jesus finden. Da sollen sie Vorbilder sein. Sie sollen Vorbilder sein im Thema Vergebung. Und ganz viele andere Punkte, da sollen sie vorne weggehen, sollen Leute sein, nach dem man sich gerne richtet und nach dem man sich auch so ein bisschen sehnt, so möchte ich auch sein. Ne? Wie der das macht, so stelle ich mir das vor. Also Gemeindeleiten ist Dienen und Vorbild sein. Und Jesus hat es ja selber schon gesagt, als seine Pappenheimer, seine 12 Jünger da drum gestritten haben, wer ist der Größte unter uns. Dann hat er gesagt, naja, der Diener der anderen ist, der ist der Größte unter euch. Der ist letztendlich der, der auf gute Art und Weise leitet und führt. Deswegen sollen wir das genauso tun. In Vers 4 kommt dann das Positive am Ende. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war jetzt 5 Jahre zumindest teilweise im Ältestenkreis dabei und in der Gemeindeleitung. Und ich dachte immer, boah, ich bin froh, dass ich das nicht als meine Hauptaufgabe habe, sondern dass ich mich um die Jugend kümmern darf. Also das ist manchmal echt so anstrengend, wie in einem Bauwagen zu schlafen. Man hat wirklich oft Seelsorgefälle und liegt da nachts wach, grübelt drüber nach, ist da im Gebet unterwegs. Hat es überhaupt einen Sinn, das zu machen? Und ich glaube, deswegen setzt Petrus jetzt hier im Vers 4 das nochmal, oder richtet das nochmal klar. Dort sagt er, gute Arbeit wird belohnt. Da schreibt er, und wenn der Oberhirte offenbart geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also, ne, kniet euch rein, ihr schafft es und am Ende kommt ihr an ein gutes Ziel und werdet dafür belohnt werden, für das, was er tut. Weil ich glaube, Ältestenschaft, Hirtenschaft ist wirklich ein Dienst, der anstrengend, der herausfordernd ist, der natürlich auch schöne Seiten hat. Man darf vielleicht hier vorne stehen, ein bisschen im Rampenlicht. Aber da hängt noch so viel dahinter, was hinter geschlossenen Türen passiert, was die Gemeinde vielleicht in erster Linie gar nicht so mitkriegt oder die Gemeinde gar nicht so mitbekommt, dass es wichtig ist, auch diese Perspektive als Leiter zu haben. Oder vielleicht bist du auch nur in kleiner Verantwortung in der Gemeinde. Wie gesagt, leitest den Gebetskreis, leitest vielleicht einen Hauskreis. Das kann genauso anstrengend und abmühend sein. Dann ist auch für dich die Perspektive, hey, du wirst dafür Belohnung empfangen. Jesus wird dich dafür belohnen. Du wirst einen unverwelklichen Siegeskranz bekommen, heißt hier. Und Petrus hat da diese Siegeskränze im Blick, die die Cäsaren bekommen haben, wenn sie in Rom eingezogen sind. Diese Lorbeerblätter, die ihnen dann um den Kopf gelegt worden sind. Und er sagt hier, dieser ist unverwelklich. Die anderen, die verwelken alle, auch wenn sie die ein bisschen mit Gold überzogen haben, irgendwann sind die trotzdem verbröselt. Aber ihr werdet für euren Einsatz einen unverwelklichen Siegeskranz bekommen. Den der Herrlichkeit. Und das ist eine Perspektive. Ich glaube, was Besseres kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sollte man im Auge haben, wenn es um Gemeindeleitung oder auch um andere Aufgaben in der Gemeinde geht. Und jetzt in Vers 5, da sollten sich endlich mal alle angesprochen fühlen, egal ob du Verantwortung hast in der Gemeinde oder nicht. Die ganze Gemeinde soll sich leiten lassen. Dort heißt es ebenso die Jüngeren. Damals war es tatsächlich so, dass meistens die im Alter etwas Fortgeschrittenen die Gemeinde geleitet haben, nicht immer, aber es war tatsächlich so. Auf jeden Fall die im Glauben etwas Reiferen und Älteren. Also man könnte auch sagen, ebenso ihr geistlich Jüngeren, also die noch nicht so lange mit Jesus vielleicht unterwegs sind, die da noch einen Weg vor sich haben, die sollen sich den Ältesten, den Gemeindeleitern, den Leitern in ihrer Kleingruppe oder wo auch immer unterordnen und auf sie hören. Das heißt nicht, dass blinder Gehorsam gefordert ist und alles gemacht werden soll, sondern dass man darauf vertraut, dass die Ältesten die Ermahnung vorneweg gehört haben, sich nach diesen Prinzipien richten und dann kann man sich ihnen auch guten Gewissens unterordnen und das machen, was sie sagen. Weil das vereinfacht den Dienst der Ältesten um ein Hundertfaches. Also wenn man eine Gemeinde hat, die immer wieder dagegen redet, die jede Entscheidung hinterfragt, die die Ältesten treffen, dann fällt Gemeindeleiten noch schwerer. Gerade vielleicht auch so in Krisen, wie wir sie gerade durchmachen. Also ihr musstet das sicherlich auch machen, so ein Corona-Konzept erarbeiten und überlegen, wie jetzt Gottesdienste stattfinden und so. Und wenn man dann Gemeindeglieder hat, wo jede halbe Stunde jemand anderes anruft und sagt, hey, ich habe da noch eine Idee oder ich würde das Konzept nochmal ändern oder habt ihr nicht schon darüber nachgedacht oder wie sieht das aus, sollte man nicht lieber das so und so machen, dann ist das sehr zermürbend und man hat da schnell, glaube ich, die Faxen dicke. Als Gemeinde haben wir eine Verantwortung unseren Ältesten gegenüber, unseren Leitern gegenüber, dass sie ihren Dienst da auch gut und so mit wenig Anstrengung wie möglich tun können. Und das Ganze funktioniert am besten, und das schreibt jetzt Paulus, alle aber umkleidet euch mit Demut. Und Demut, das ist immer so ein spannendes Wort. Der Luther hat sich das gut ausgedacht damals. Das Wort gab es ja vorher noch nicht und er hat es dann irgendwie entwickelt, weil er kein Wort gefunden hat, um das aus dem Griechischen zu übersetzen. Für mich ist Demut in erster Linie, nimm dich selbst nicht so wichtig. Also du bist nicht das Zentrum der Welt. Auf der anderen Seite bist du auch was wert durch Jesus, aber Demut, wenn es in der Bibel gebraucht wird, meint meistens, nimm dich selbst nicht so wichtig, nimm dich zurück im Umgang miteinander. Und wenn sich jeder nicht so wichtig nimmt und merkt, hey, was ich von mir gebe, danach müssen sich nicht alle richten, dann ist das Miteinander viel einfacher. Wenn man im Gegenteil auf den anderen schaut und überlegt, hey, wie kann ich den unterstützen? Wenn die Jüngeren schauen, wie können wir die Älteren unterstützen? Wie können wir ihnen den Gottesdienst so wertvoll wie möglich machen? Und die Älteren auf der anderen Seite nicht sagen, ja, es geht um uns, sondern sagen, nee, wir wollen überlegen, hey, wie können wir den Gottesdienst attraktiv für die Jüngeren machen? Wie können wir Gemeinde attraktiv machen? Dann ist das, glaube ich, so ein Miteinander, wie sich Petrus das vorstellt. Dass jeder, jede Generation, jede Gruppe sagt, ja, ich nehme mich zurück, ich bin nicht so wichtig und auch schaut, hey, was ist dem anderen wichtig? Und er setzt dann noch dieses Zitat aus Sprüche 3, 34 hinten an, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gott kann das nicht leiden, wenn du dich selbst zu wichtig nimmst, wenn du dich selbst ins Zentrum rückst, weil dort möchte er sein. Da ist Gott Gott und sagt, hey, ich gehöre ins Zentrum und ihr alle seid gleich, ihr alle seid meine Kinder, ihr alle seid Geschwister und ihr sollt rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und dann habt ihr auch Gnade von mir zu erwarten. Aber wenn ihr sagt, hey, ich bin im Zentrum und ich kann mich auch selbst erlösen, ich kann mich auch selbst retten, dann wirst du auch von Gott keine Gnade empfangen. Also Demut ist, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Wenn du dir ein was aus dieser Predigt mitnimmst, dann bitte das. Nimm dich selbst in Gemeinde nicht so wichtig, im Gegenteil. Schau auf den anderen. Wie kann ich dem entgegengehen? Und das Krasse, finde ich, ist, dass Jesus sich letztendlich nicht so wichtig genommen hat. Er hätte ja sagen können, hey, die Menschen, die sind mir egal, ich bleibe in meinem Himmel sitzen. Aber nein, er hat gesagt, ich demütige mich, ich mache mich klein, ich lande in so einem Stall, wo ich auch nach Hirte stinke und ich schlage mich rum mit den Problemen dieser Welt und ich mache das für euch, weil ich euch erlösen möchte, weil ich euch retten möchte, weil ich dieses Evangelium für euch leben möchte. Ich möchte für euch eine gute Nachricht schaffen. Und das hat er getan. Er hat sich gedemütigt. Und ich habe nochmal dieses Bild von diesen romantischen Hirten zum Schluss. Wir in der Gemeinde, egal in welcher Verantwortungsstufe du stehst und wenn du vielleicht nur in Anführungsstrichen, nur in deiner Familie Verantwortung hast, dann ist es gut, sich nach diesen Prinzipien zu richten und sich letztendlich auch nach Jesus zu richten, weil er ist der gute Hirte. Wir haben vorhin schon Psalm 23 gelesen. Ich glaube, das soll unser Vorbild sein. So sollen wir uns umeinander sorgen. Wenn jemand durchs finstere Tal ist, dann sollen wir ihn begleiten. Wir sollen für den anderen den Tisch decken. Wir sollen uns um den anderen kümmern. Und gerade als Verantwortliche in Gemeinde. Und zum Schluss möchte ich euch einfach noch ein paar Fragen mitgeben, die euch helfen können, das Ganze zu reflektieren. Die erste Frage ist ganz simpel, bist du ein Hirte? Vielleicht hat Gott heute dich angesprochen durch seinen Heiligen Geist und sagt, hey, das ist vielleicht eine Aufgabe für dich, Verantwortung zu übernehmen. Du hast dich davor bisher immer gedrückt, aber ich möchte dir das aufs Herz legen, darüber nachzudenken. Dann ist es vielleicht für dich dran, in kleiner Weise in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Wenn du jemand leitest, egal wen in der Gemeinde, warum machst du das? Machst du das freiwillig oder machst du das, weil es dafür keinen anderen gibt? Machst du das, weil du dich selbst wichtig nimmst oder machst du das, weil du die anderen wichtig nimmst? Hinterfrag dich da und wenn es nötig ist, kehr da um und tu Buße, wenn du das aus falschen Motiven tust. Nimm dir Jesus als Vorbild für Leitung. Das ist nie ein Fehler. Jesus kann man sich eigentlich immer als Vorbild nehmen, aber gerade auch für Leiter ist es wichtig, sich Jesus als Vorbild zu nehmen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er ihnen liebevoll begegnet ist, aber sie trotzdem ermahnt hat und herausgefordert hat und wie er auch in jede Situation mit reingegangen ist. Und als letztes für die gesamte Gemeinde, ehre die, die dich leiten und ordne dich unter. Unterstütz die, die in Verantwortung sind. Das ist wirklich kein leichter Job. Das ist kein leichtes Amt, was sie dort übernommen haben. Unterstützt sie da, ehrt sie da und betet vor allem für sie und segnet sie. Ich würde gern am Schluss dieser Predigt noch mit Gott reden, noch beten und wir werden ihm dann im Lobpreis antworten können auf diese Predigt. Vater, danke, dass du Jesus geschickt hast. Danke, dass du uns diesen guten Hirten geschenkt hast, der ja alles für uns getan hat, der für uns ein perfektes Leben gelebt hat, der ja die Schuld von uns auf sich genommen hat, der ans Kreuz gegangen ist und der für uns auferstanden ist. Danke, dass er uns zum Vorbild geworden ist und dass wir ihm nachfolgen können. Und ich möchte dich ganz besonders für die Gemeinde hier in Bayreuth bitten. Ich möchte dich für die Ältesten bitten, dass du sie segnest, dass du sie ausrüstest für diesen wertvollen Dienst und dass du ihnen immer wieder Weisheit schenkst. Ich möchte dich ganz besonders auch für Daniel bitten, der hier angestellt ist, der da, denke ich, besonders viel Verantwortung auch trägt. Ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest, dass du ihn behütest und dass du ihm immer wieder Kraft und auch ja, die richtige Motivation und Leidenschaft für diese Aufgabe schenkst. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der hier Verantwortung in der Gemeinde trägt, ob im Großen oder im Kleinen, dass du ja, ihnen die richtige Motivation, die Abhängigkeit zu dir schenkst und dass sie das aus voller Leidenschaft für dich tun. Und ich möchte für die Gemeinde bitten, dass sie wirklich eine Gemeinde ist, aus eine gute Herde, die ihren Hirten folgt und die sich dort unterordnen kann und ja vertrauen kann in die Entscheidungen, die die Ältesten treffen. Ich bin dankbar für die Gemeinde hier und möchte sie segnen in deinem Namen, Jesus. Amen.